Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Abgeordnete Keller, das will ich Ihnen sehr gerne versprechen für unsere Fraktion. Wenn Sie sinnvolle Anträge liefern, dann denkt man natürlich darüber nach, aber auch das wäre eine neue Qualität, wenn die Anträge sinnvoll wären. Wir werden darüber nachschauen und schauen, was sich daraus entwickelt. Lassen Sie uns gemeinsam zu diesem Haushalt beraten, der für das Haushaltsjahr 2010 vorgelegt wurde und der insbesondere die Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise auch ein Stück widerspiegelt mit seinem Ausgabenvolumen in der Frage, was Investitionsverhalten betrifft, aber am Ende auch, was die Frage der vorgelegten Neuverschuldung betrifft. Die Krise, von der wir hier auch im Haus schon mehrmals gesprochen haben, ist an keinem Land vorbeigegangen, weder in Europa noch weltweit. Und manche Länder, insbesondere in Europa, wir sehen das am Beispiel Griechenlands derzeit, die stehen am Rande des Erträglichen, am Rande des Staatsbankrotts. In vielen Ländern ist Massenarbeitslosigkeit Thema Nummer eins. Und deswegen sind wir nicht frei davon, weder in Deutschland noch in Thüringen mit den Auswirkungen aus der Krise auch zurechtzukommen. Aber ich denke, dass im Gegensatz insbesondere, und ich will das Extrembeispiel Griechenland auch gern nehmen, Deutschland, aber auch Thüringen relativ verschont geblieben sind von der Auswirkung der Krise auf den globalen Wirtschafts- und Finanzmarkt. Und es liegt zuletzt nicht daran, dass Deutschland und insbesondere die deutsche Volkswirtschaft eine hervorragende Substanz hat. Und hier in Thüringen, das hat die Finanzministerin zu Recht ausgeführt, auch die richtigen Weichstellungen in den vergangenen Jahren für eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik gelegt wurden, was wir nicht zuletzt unseren kleinen Handwerks- und Mittelstandsbetrieben in Thüringen zu verdanken haben, die ja, man muss es immer wieder sagen, 95% unseres Bruttoinlandsproduktes erarbeiten. Deswegen, dass wir so robust durch die Krise durchkommen, liegt vor allen Dingen an diesen Menschen, die zu oft auch mit ihrem Privatvermögen ganz persönlich einstehen und haften dafür, dass sie Arbeitsplätze sichern und dass sie an der Produktivität in der Gesellschaft auch teilhaben. Mit dem vorgelegten Haushalt hat die Regierung ihren Anspruch markiert, das Richtige zu tun, um einen weiteren Abschwung zu verhindern und auch das Richtige jetzt vorzulegen, um aus der Krise die Lehren zu ziehen und mit neuem Denken wieder aus dem Tal der schwierigen Situation herauszukommen. Ich bin fest davon überzeugt, wie meine gesamte Fraktion, dass die Auswirkungen der Krise uns die gesamte Legislaturperiode beschäftigen werden. Nicht zuletzt deshalb, weil alle Wirtschaftsforscher in ihren Prognosen davon ausgehen, dass wir frühestens im Jahr 2012, vielleicht auch erst im Jahr 2013, das Vorkrisenniveau erreicht haben werden, insbesondere mit Blick auf die dann zu erwartenden Steuereinnahmen, aber mit Blick auch darauf, dass die Auswirkungen des Arbeitsmarktes erst dann tatsächlich wirklich verkraftet worden sind. Und deshalb ist es für uns wichtig, dass wir mit unserem kleinen Haushalt in Thüringen, aber auch insgesamt in Deutschland darauf achten, dass nicht weitere Belastungen der Menschen mit noch mehr Steuern, mit noch mehr Abgaben am Ende auch ein Stück den unstillbaren Hunger des Staates befriedigen wollen, sondern auch so viel Freiheit ermöglichen und deswegen auch schauen, dass wir Gesetze so gestalten, dass die Leute sich halt nicht weiter in besonderer Weise belastet fühlen. Und diese Frage der Belastungsfühlen hängt auch ein Stück damit zusammen, inwieweit die Leute den Staat und auch unser Steuersystem als gerecht empfinden. Und ich glaube, darüber sich Gedanken zu machen, ob wir auch ein Stück nicht darüber sprechen sollten, ist der Sozialstaat in Deutschland viel mehr als alles andere auf Solidarität angewiesen, nämlich zu wissen, dass der Steuerzahler, der am Ende den Sozialstaat finanziert, einen Anspruch darauf hat, was macht der Staat mit seinem Steuergeld? Setzt er es effizient ein? Setzt er es sorgsam ein? Setzt er es sparsam ein? Setzt er es so ein, es in Sozialkapital zu verwandeln? Setzt er es effizient ein? Setzt er es sachgerecht ein? Und setzt er es so ein, dass nachfolgende Generationen nicht belastet werden? Und ich will Ihnen auch deshalb an dieser Stelle vielleicht ein kleines Beispiel sagen. Seit jeher die Menschen über den Staat nachdenken, tun sie es entweder, weil sie über den Vaterstaat nachdenken oder über den Staat als Dieb. Die einen, die über den Vaterstaat nachdenken, die hat man weithin als Idealisten bezeichnet, weil sie am Ende auch ein Stück davon ausgehen, dass der Vaterstaat als respektierte Rechtsperson auch ein Stück dazu beiträgt, identitätsstiftend zu sein und auch die Gesellschaft zusammenzuhalten. Diejenigen, die den Staat als Dieb bezeichnen, sind die, die man in der Vergangenheit Anarchisten bezeichnet hat, die auch davon ausgehen, den Staat als Wegelagerer zu begreifen, als der, der die Freiheit einschränkt, als der, der den Menschen in seiner individuellen Freiheit auch nicht ein Stück sich entwickeln lässt. Und darüber nachzudenken, diesen Gleichklang zu finden, das kann man nur, wenn man auch genügend Vertrauen in den Staat auch zulässt. Und dieses Vertrauen zuzulassen, dass Gerechtigkeit auch wahrgenommen wird beim Bürger, das ist nicht ganz unentscheidend. weil ich will es an zwei Zahlen verdeutlichen, warum die Frage an dieser Stelle auch gesellschaftspolitisch so relevant ist. 7 Millionen Menschen leben heute von Arbeitslosenhilfe und Sozialgeld in Deutschland. 15 Millionen Menschen sind von der Lohn- und Einkommenssteuer befreit, obwohl sie tagtäglich 40 Stunden und vielleicht auch länger auf Arbeit gehen und damit auch schauen, ihr eigenes Familieneinkommen zu erwirtschaften. Und dabei ist auch zu beachten, dass trotz dieser ganzen Entwicklung der Eingangssteuersatz im kleineren Einkommensbereich von 25,9% im Jahr 1996 auf 14% bei den kleineren Einkommen heute heruntergeschraubt wurde und gleichzeitig der Grundfreibetrag von 2871 im Jahr 1990 auf 8.004 Euro erhöht wurde. Das hat bei der Steuerlast im mittleren Einkommen gleichzeitig zu einer Mehrbelastung von 13% geführt. Und daran sehen Sie auch so ein Stück das Ungleichgewicht. Wir haben 15 Millionen Menschen in Deutschland, die arbeiten und keine Steuern zahlen, weil sie so wenig verdienen und damit auch die Sorge haben, dass es nicht ganz gerecht zugeht, obwohl sie jeden Tag auf Arbeit sind, es nicht reicht, dass sie ihre Familie ernähren können. Gleichzeitig haben wir in der Summe 7 Millionen Menschen, die durchgängig abhängig sind von den Sozialtransfers, haben versucht, bei den kleineren Einkommen dazu Entlastung herbeizuführen und müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass die Leistungsträger der Gesellschaft quasi ein Viertel von denen, die mehr als 45.000 Euro im Jahr verdienen, quasi 3/4 des gesamten Steueraufkommens erwirtschaften. Und darüber nachzudenken, dann auch ein Steuersystem aufzustellen, das sowohl die kleineren Einkommen entlastet, das tut es ja, ich habe es ja gesagt, 15 Millionen zahlen gar keine Einkommens- und Lohnsteuer, aber auch dazu beitragen, dass die, die weiter oben abgeschöpft werden vom Staat, auch noch als Leistungsträger in der Gesellschaft willkommen sind und das nicht als ungerecht finden, dazu belastet zu werden, das ist ganz wichtig, darüber nachzudenken. Aber jetzt kommt eine entscheidende Frage, wie tue ich das? Und da bin ich der Meinung, das will ich ausdrücklich sagen und auch da anknüpfen, was die Landesregierung im Bundesrat gesagt hat, das tut man halt nicht in erster Linie mit Steuersenkung, sondern man tut es, wenn überhaupt, in erster Linie mit dem ersten Schritt ein Steuerrecht aufzustellen, was transparent, einfach und nachvollziehbar ist. Und die Umgestaltung des Steuerrechts auf einfache Prinzipien hat halt nichts in erster Linie mit Steuersenkungen zu tun. Und darüber eine Debatte zu führen, für Gerechtigkeit im Steuerrecht zu sorgen, aber nicht gleichzeitig der Mehr hinterherzureden, das führt immer gleich zur Entlastung. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn man dafür auch einen Beitrag leisten kann, dann empfinden die Leute auch das Steuersystem gerecht. Meine Damen und Herren, ein Stück spielt das ja auch eine Rolle, darüber nachzudenken, wenn wir so einen Haushalt für 2010 aufstellen, was ist eigentlich in den letzten 20 Jahren geleistet worden? Und ich will das deshalb in einem Beispiel sagen, weil sich dieses Jubiläum jetzt wiederholt hat zum 20. Mal. Am 20. Februar 1990 hat der damalige Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl in Erfurt, in Thüringen, auf den Domstufen gesagt, und Sie kennen das Zitat, gemeinsam mit Ihnen werden wir in kurzer Zeit ein blühendes Land schaffen. Und ich will Ihnen ehrlich sagen, über dieses Zitat ist so viel gestritten worden. Aber weil wir auch in diesem Jahr, am 3. Oktober, uns freuen können, den 20. Jahrestag der Deutschen Einheit zu feiern, da will ich, glaube ich, auch rückblickend sagen, es hat sich gelohnt, in diesen 20 Jahren für den Freistaat Thüringen zu arbeiten. Dieses Land ist tatsächlich vorangekommen und mindestens hier im Freistaat Thüringen sehen wir, dass sich das erfüllt wird, was Helmut Kohl als damaliger Bundeskanzler versprochen hat. Dieses Land ist ein blühendes Land geworden und wir können darauf stolz sein. Meine Damen und Herren, vor 20 Jahren standen wir in Thüringen vor einem wirtschafts- und umweltpolitischen Scherbenhaufen. Und ich glaube, die heutigen Probleme sind dagegen winzig. Es lohnt sich also mit Kraft und Zuversicht, auch diese Probleme jetzt in Angriff zu nehmen. Uns muss davor nicht bange sein. Aber wir müssen eigene Herausforderungen mehr bewerkstelligen, als uns das in den 20 Jahren vielleicht vorstellbar war. Und ich will eine Zahl sagen, warum sich auch die Situation ein Stück verändert hat. Nämlich, wir haben mal versucht zusammenzurechnen, was haben wir an Hilfeleistung bekommen in diesen 20 Jahren aus dem Fonds Deutsche Einheit, aus dem Solidarpakt I und aus dem Solidarpakt II. Und wir sind auf die sagenbeschreibende Summe gekommen von 47 Milliarden Euro, die allein dieser Freistaat Thüringen in den letzten 20 Jahren an Hilfe bekommen hat. Und ich glaube, da einmal Danke zu sagen für diese große Solidarität, das kann sich lohnen. Und das muss man auch mal sagen zum 20. Jahrestag der Deutschen Einheit. Und meine Damen und Herren, wir haben angepackt. Alle Regierungen haben seit 1990 versucht, ihren Beitrag zu leisten mit kritischer Begleitung aus der Opposition, mit großer Unterstützung unserer eigenen Bevölkerung, mit großer Unterstützung unseres Mittelstandes, mit großer Unterstützung der Industriebetriebe, die sich gerade hier angesiedelt haben. weil sie meinen, hier die besten Bedingungen vorzufinden. Und wir haben versucht, aus diesen 47 Milliarden Euro auch das zu machen, was man jetzt auch ein Stück sieht, nämlich, dass das Land vorangegangen ist. Dass es im Aufholprozess zwischen den Unterschieden und den Erblasten aus der alten DDR bis heute auch weit vorangekommen ist. Aber wir sind noch nicht am Ende. Deswegen bekommen wir immer auch noch Hilfeleistung. Aus dem Solidarpakt II immerhin jedes Jahr noch rund 1 Milliarde Euro aus dem Solidarpakt und den Länderfinanzausgleich. Und jetzt kommt aber die entscheidende Trendwende. Wir wissen, im Gegensatz zu den vorangegangenen Jahren, diese Beiträge schmelzen ab. Jedes Jahr 100 Millionen Euro. Und das geht in diesem Jahr los und wird uns Jahr für Jahr ereilen, bis diese Hilfe auf Null im Jahr 2019 zusammengeschmolzen ist. Und das ist genau für uns der Punkt, auch zu schauen und so aufzustellen, dass wir dann im Jahr 2019 und den nachfolgenden Jahren auch auf eigenen Beinen stehen können, uns das leisten können, was wir für Thüringen wichtig empfinden, wo wir unsere eigenen Prioritäten setzen. Und deshalb ist ganz entscheidend, ausgehend von der Argumentation der Finanzministerin, die den Haushalt 2010 als Übergangshaushalt bezeichnet und auch die Perspektiven für die nächsten Jahre aufgemacht hat, dass die Einlaufkurve, die wir jetzt mit dem Haushalt 2010 beschreiben, um dahin zu kommen, im Jahr 2019 auf eigenen Beinen stehen zu können, dass diese Einlaufkurve auch so ist, dass wir auch auf die Zielgerade landen werden. Und deshalb muss man darüber nachdenken, inwieweit können wir uns als Freistaat Thüringen unser hohes Ausgabenniveau leisten, was auch mit diesem Haushalt 2010 beschrieben ist und immerhin jetzt ein Volumen von 9,852 Millionen Euro umfasst. Und ich will daran erinnern, dass wir schon Zeiten hatten, uns in diesem Niveau auch nach unten zu bewegen. Wir haben es zuletzt geschafft, im Jahr 1999 auf 9,140 Millionen Euro unser Ausgabenvolumen abzusenken. Wir haben das geschafft, Stück für Stück, bei höchstem Steuereinnahmeniveau, Fürs Protokoll ist das richtig. Aber es bleibt entscheidend, dass wir es geschafft haben, in diesen Jahren unser Ausgabenvolumen in der Summe bei höchstem Steuereinnahmeniveau um 700 Millionen Euro abzusenken. Und da waren wir Vorreiter, vor allen Dingen in den jungen Ländern, weil das Senkung des Ausgabenniveaus am Ende die Voraussetzung dafür ist, bei weniger Einnahmen auch sich alle Ausgaben leisten zu können. Und wir müssen noch in dieser Wahlperiode wieder an diese Zielmarken anknüpfen. Das ist unsere Hausaufgabe, die wir uns stellen müssen. Und meine Damen und Herren, ich will das an einem Beispiel verdeutlichen im Vergleich zu den anderen Ländern. Ich habe mir ein paar Zahlen herausgegriffen bei der Frage, was bedeutet es, wenn ein Freistaat wie Thüringen plötzlich mehr Geld ausgibt als im vorangegangenen Jahr? Zu welchen Effekten führt das bei Haushaltsvergleichszahlen? Und die Steuerdeckungsquote ist da eine nicht ganz uninteressante Zahl. Natürlich sind auch die anderen jungen Bundesländer, aber auch die anderen insgesamt deutschen Länder nicht frei von der Steuereinnahmeentwicklung, wie wir sie alle spüren. Thüringen ist da keine Insel der Glückseligen. Aber im Verhältnis natürlich dazu, wenn ich gleichzeitig mein Ausgabenvolumen steigere, dann führt das natürlich prozentual, das ist ganz simple Mathematik, natürlich auch zu einer Veränderung der Steuerdeckungsquote. Und bei uns passiert folgender Effekt in Thüringen mit dem vorgelegten Haushalt, dass unsere Steuerdeckungsquote von 53%, und wir haben 10 Jahre lang daran gearbeitet, dass sie daraufhin gestiegen ist, jetzt auf 43% zurückfällt. Nicht, weil die Steuereinnahmen in Thüringen in besonderer Weise zurückgehen, sondern weil das Ausgabenvolumen steigt. Am Vergleich zu den anderen Ländern, und wir müssen diesen Vergleich auch wagen, weil natürlich insbesondere die neuen Länder, alle 5, die gleichen Ausgangsvoraussetzungen hatten seit 1990, führt das dazu, dass wir derzeit nach gegenwärtigem Haushaltsstand, das kann sich immer verändern, wenn es Nachtragshaushalte gibt, wenn andere ihre eigenen Haushalte aufstellen, dass wir das Bundesland sind mit der niedrigsten Steuerdeckungsquote. Und das muss uns ein Stück beschäftigen. Das muss uns ein Stück beschäftigen, weil das zeigt, dass wir aus eigener Kraft derzeit nicht in der Lage sind, ohne fremde Hilfe unsere Ausgaben zu finanzieren, die wir hier gemeinsam in diesem Landtag beschreiben. Und der neue Haushalt für 2010 beschreibt ja eine Menge auch neue Aufgaben dafür, aber er löst noch nicht, das hat die Finanzministerin beschrieben, es bleibt unsere gemeinsame Aufgabe, auch dass wir diese Aufgaben, die wir beschrieben haben, auch tatsächlich durchfinanzieren können. Und es lohnt sich darüber nachzudenken, weil wir mehrmals darüber gesprochen haben, dass andere Bundesländer im Vergleich natürlich dazu viel höhere Steuerdeckungsquoten haben. Ich will als Beispiel nur mal Rheinland-Pfalz nennen mit 65,86% oder auch Schleswig-Holstein. Es gibt ja einige Schleswig-Holsteiner hier im Saal von 59,27%. Auch die sind insgesamt ein Stück besser aufgestellt, obwohl sie selbst auch in einer eigenen schwierigen Finanzlage auf Dauer sind. Aber selbst die haben am Ende fast 18% 17% mehr eigene Steuerdeckungskraft und sind trotzdem immer noch, wir können das ja jeden Tag nachvollziehen und nachlesen, auf die Hilfe des Bundes angewiesen, um ihre eigenen Landesaufgaben zu bestreiten. Und deshalb gibt es natürlich ausweislich davon ausgehend einen Konsolidierungsbedarf für den Freistaat Thüringen. Und ausgehend von dem Übergangshaushalt 2010 will ich das für 2011 mal in besonderer Weise beschreiben. Wir machen in diesem Jahr 880 Millionen Euro neue Schulden und sind damit centgenau an der Grenze, die uns die Verfassung erlaubt, Schulden aufzunehmen, wenn wir die eigenfinanzierten Investitionen dagegen stellen. Gelungen ist uns das aus folgendem Grund, weil wir insgesamt dankenswerterweise auch der Steuerentwicklung der vergangenen Jahre, aber ich mache auch keinen Hehl daraus, auch weil wir ein Stück Beitrag mitgeleistet haben, mit 223 Millionen Euro Auflösung von Rücklagen und Überschüssen. Tatsächlich ist das strukturelle Defizit des Haushaltes über 1 Milliarde Euro. Ich gebe nur Zahlen wieder, kann jeder nachlesen, das will ich ja gar nicht weiter bewerten, aber ich will es nur ein Stück beschreiben. Aber entscheidend ist aus der Auflösung der Überschüsse und Rücklagen der vorangegangenen Jahre in Höhe von 223 Millionen Euro nämlich eins. Die stehen uns 2011 und später nicht mehr zur Verfügung, weil diese Konten sind leer. Das heißt also, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, welche Schulden kann der Freistaat Thüringen im nächsten Jahr aufnehmen, in derselben Höhe und reißt die Verfassungsgrenze centgenau erneut und hält sie an dieser Stelle auch. Was muss ich dann an Einsparungen vornehmen, um mindestens auf gleichem Niveau Haushalt vorzubeschreiben? Und da gehört diese wichtige Zahl von 223 Millionen Euro dazu. Und eine weitere folgt, nämlich die erneute Degression im Solidarpakt II von 100 Millionen Euro. Und es folgt eine weitere Zahl, die ergibt sich demografiebedingt aus dem Länderfinanzausgleich, weil wir dort die Hilfe im Ausgleich der Bundesländer kriegen, entsprechend der Einwohnerzahl, weil es eine Pro-Kopf-Zuweisung geht. Das macht jährlich ein Minus bei uns in Thüringen von 40 Millionen Euro aus. Und die 880 Millionen Euro Schulden in diesem Jahr zwingen uns mindestens bei gleichbleibendem Zinsniveau im nächsten Jahr erneut zu einer zusätzlichen Zinsausgabe, dann von jährlich weiteren 40 Millionen Euro. Und eine Aufgabe will ich in besonderer Weise beschreiben, weil ich mich dazu auch noch einmal äußern werde, zum Kita-Gesetz, was wir novellieren. Wenn das Kita-Gesetz ausfinanziert wird, vom 01.01. bis 31.12. ergibt sich mindestens ein weiterer Mehrbedarf von 50 Millionen Euro, um die volle Finanzierung für das ganze Jahr aufrechtzuerhalten. Und wer da ein Stück mitgerechnet hat, der weiß, dass dieser Betrag schon fast 450 Millionen Euro ausmacht. Jetzt kommen auch noch folgende Unabwägbarkeiten hinzu. Wir wissen nicht, wie sich die Tarifentwicklung darstellt in diesem Jahr. Wir hören ja gerade, welche Forderungen die Gewerkschaften im öffentlichen Dienst aufgemacht hat, wie die Arbeitgeber versuchen, dagegen zu halten. Es gab schon Streiks, Sie können das alles nachvollziehen. Aber Auswirkungen hat das insbesondere auf Länderhaushalte, weniger auf den Bundeshaushalt, weil der Bund verhandelt immer für die Länder mit und Dritte verhandeln für uns und wir müssen dann die Tarifergebnisse nachvollziehen. Auch das wird uns Geld kosten. Wir wissen noch nicht, welche Folgen ergeben sich aus dem Hartz-IV-Urteil am Ende auch für die Länder oder durchgereicht bei uns in unserer Thüringer Systematik dann im kommunalen Finanzausgleich, aber die Belastung bleibt beim Landeshaushalt stehen. Und natürlich bleibt die Frage offen, wenn die Investitionen automatisch zurückgehen werden in den nächsten Jahren, weil das Konjunkturpaket 2 nicht fortgesetzt wird, gibt sich natürlich dadurch auch ein Konsolidierungsbedarf an der einen Stelle und völlig ungewiss ist, wie sich Steuereinnahmesituation entwickelt. Und dann kommt noch eine letzte Zahl hinzu, die von besonderer Bedeutung ist, nämlich die Einhaltung der Verfassungsgrenze oder die von uns in der Landeshaushaltsordnung geregelte Schuldenbremse ab 01.01.2011, die auch zu beachten ist. Wenn ich also mindestens die Verfassungsgrenze weiter einhalten will in Thüringen, dann führt das natürlich durch den Rückgang der Investitionen im Konjunkturpaket 2 auch zu einer Verringerung der verfassungsmäßigen Grenze, um neue Schulden aufzunehmen. Selbstredend geht die Investitionsquote zurück, geht auch die Grenze für neue Schulden zurück. Das heißt also, je nachdem, wie man das rechnet, ergibt sich ein weiterer Konsolidierungsbedarf, weil halt die einfache Fortschreibung, 880 Millionen Euro Schulden aufzunehmen im nächsten Jahr, halt nicht aufgeht mathematisch. Sondern wenn ich die Fassungsgrenze halten will, muss ich einen zusätzlichen Konsolidierungsbedarf erbringen, um die Neuverschuldung an der Fassungsgrenze zu halten. Nach unserer Auffassung der CDU ist der Konsolidierungsbedarf sogar noch größer, weil nämlich am 01.01.2011 aufgrund der Regelung der Schuldenbremse in der Landeshaushaltsordnung nur eine neue Verschuldung eigentlich möglich ist von 327 Millionen Euro. Die ergibt sich einfach aus dem Durchschnitt der Ist-Steuereinnahmen der letzten 3 Jahre im Vergleich zu dem aktuellen Steuerniveau. Und dieses Delta beträgt dann tatsächlich im Jahr 2011 nach gegenwärtigem Stand 327 Millionen Euro. Und je nachdem, ob ich die Grenze der Verfassung rechne oder ob ich die Grenze der LAO oder Ist-Steuereinnahmen rechne, ergibt sich ein Konsolidierungsbedarf bei gleichbleibender hoher neuer Netto-Neuverschuldung von 600 Millionen Euro bis 1 Milliarde Euro. Und jetzt sage ich, das habe ich vorhin beschrieben mit der Einlaufkurve. Wenn es uns nicht gelingt im Parlament, und ich bin dankbar, ausdrücklich dankbar im Namen meiner Fraktion, dass die Ministerpräsidentin die Parlamentarier ermutigt hat, von ihrem Budgetrecht Gebrauch zu machen. Wenn wir nicht von unserem Budgetrecht Gebrauch machen und dafür Sorge tragen, dass die Neuverschuldung halt nicht am Ende der Haushaltsberatung 88 Millionen Euro beträgt, dann habe ich große Sorge, wie uns ein Haushalt im Jahr 2011 oder 12 oder 13 oder 14 gelingen soll. Es muss unsere Aufgabe sein, für diese Konsolidierung einen wichtigen Beitrag zu leisten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Statistische Bundesamt hat die 12. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung vorgelegt in dieser Woche. Und es lohnt sich, da hineinzuschauen. Die Finanzministerin hat es zu Recht auch angesprochen, weil die Statistiker unter der Überschrift Bevölkerung im Osten Deutschlands auch wird besonders schnell zurückgehenden Altern einen wichtigen Befund geliefert hat, der insbesondere auch auf Thüringen zutrifft. Die Einwohnerzahl wird danach in den nächsten 10 Jahren zwischen 2.028.000 und 2.038.000 Einwohnern pendeln. 2030 rechnen die Statistiker nur noch mit Zahlen Einwohnern in Thüringen von 1,843 und 1,873 Millionen Einwohnern. Und gar für 2050 rechnen die Demografen nur noch mit Bevölkerungszahl zwischen 1,492 und 1,566 Millionen Einwohnern. Und wenn wir davon ausgehen, dass man diese Daten als seriös bezeichnen kann, dann bleibt eine Feststellung natürlich ganz simpel zu machen, dass die Eltern fehlen, die in den letzten, weil die Kinder in den letzten 20 Jahren nicht geboren werden, die Eltern fehlen für diese zukünftige Aufgabe, diese Zahlen auch am Ende zu ändern. Aber für die Altersstruktur, und das ist das Entscheidende, weil sich damit auch politische Herausforderungen ergeben, ergibt sich Folgendes. Gegenwärtig leben in Thüringen 317.000 Kinder und Jugendliche im Alter bis zu 20 Jahren. Und im Jahr 2050 werden das nur noch 223.000 sein. Die Zahl der über 65-Jährigen liegt heute bei 515.000 Thüringern und wird bis zum Jahr 2030 auf 653.000 ansteigen und dann aber auch wieder sinken. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Was passiert, wenn man einen Blick macht auf die aktive, beruflich tätige Bevölkerung? Am Ende die, die den Wohlstand des Landes erarbeitet und die Steuereinnahmen auch erwirtschaftet, die dann der Staat auch entsprechend seiner Prioritätensetzung ausgeben kann. Danach ergibt sich, dass die Altersgruppe der 20- bis 65-Jährigen von heute 1,39 Millionen Einwohnern auf sage und schreibe 762.000 Beschäftigte im Jahr 2050 sinken wird. Der stärkste Einbruch der mittleren Generation steht schon in den nächsten 2 Jahrzehnten bevor, also sage ich mal auch in der Phase, in der wir vielleicht, der eine mehr oder andere weniger, auch noch politisch aktiv sind. Und deswegen ergibt sich natürlich auch jetzt die Handlungserforderung jetzt, und nicht erst im Jahr 2050, wenn ich damit rechne, dass dann weniger Aktive zur Verfügung stehen. Aber entscheidend bleibt, im Jahr 2030 werden nur noch 959 Thüringer im erwerbsfähigen Alter sein. Und das sind nur noch 69% der heute verfügbaren Arbeitskräfte. Und jetzt kann doch jeder in seinen eigenen politischen Schwerpunkt mal hineingehen und schauen, was bedeutet das, wenn nur noch 69% der aktiven Erwerbsfähigen in den verschiedenen Berufsgruppen, in den notwendigen Fachkräftebereichen, die wir brauchen, nur noch zur Verfügung stehen. Dann ergibt sich automatisch ein Handlungsauftrag für den Staat, auch zu prüfen, welche Aufgaben kann der Staat noch leisten, damit sich daraus auch folgend eine Ausgabenbegrenzung ergibt. Und ich bin der Finanzministerin ausdrücklich dankbar, dass sie vorhin in ihrer Rede angekündigt hat, dass eine Haushaltsstrukturkommission schon in diesen Tagen quasi eingesetzt werden soll, die noch in diesem Jahr sich genau mit diesen wichtigen Fragen beschäftigt, weil das Haushaltsjahr 2010 tatsächlich das Jahr der Haushälter ist, weil wir das besondere Jahr haben, dass wir 2 Haushalte machen müssen. Den für das 2010 im Übergang, aber auch schon das Jahr 2011 in den Blick nehmen müssen. Und dieselben Verantwortlichen, die über den Haushalt 2010 abstimmen, müssen mit den Folgewirkungen auch für den Haushalt 2011 abstimmen. Und deshalb ergeben sich zentrale politische Herausforderungen. Und ich will eins deshalb deutlich sagen. Diese Zahlen aus der Bevölkerungsstatistik machen unmissverständlich deutlich, dass die Schuldenlast, die wir jetzt auftürmen, von immer weniger Schultern getragen werden muss. Und diese immer weniger Schultern können sich das auf die Dauer nicht leisten. Und deshalb, meine Damen und Herren, kann unser Versuch, unser politischer Handlungsauftrag nur darin liegen, den demografischen Sturzflug in einen Sinkflug zu verwandeln. Und wenn das gelingt, besteht vielleicht auch die Chance, wieder durchzustarten. Und dieses Durchstarten, das gelingt aber halt nicht mit leerem Tank. Und da will ich als leeren Tank auch am Ende das Geld in der Kasse bezeichnen. Deshalb ist es wichtig, jetzt die richtigen Weichenstellungen zu machen, aber auch so viel Geld im Tank zu lassen, dass wir auch durchstarten können. Und es muss unsere Aufgabe sein, nicht nur wahlperiodengerecht zu denken, sondern auch weit darüber hinaus. Nur das ist demografiegerecht, nur das ist jetzt ist es weg. Ich trinke kurz was. Generationengerecht, sehr gut, danke für den Stichwort, Hilfe. Und deswegen will ich auch nicht verhehlen, sehr geehrte Abgeordnete Kellner, dass wir zu Recht aus der Mitte des Hauses heraus nicht die Landesregierung gesagt haben, wir wollen einen Beauftragten für das Zusammenleben der Generationen einrichten. Die Landesregierung unterstützt uns diesen Auftrag aus der Mitte des Hauses heraus, weil es wichtig ist, dass einer mit besonderem Auftrag aus diesem Haus heraus auch dafür einsteht und schaut, wie kann der Zusammenhalt der Generationen geleistet werden, wie kann generationengerechte Politik gestaltet werden. Und da gehört natürlich auch der Blick auf die Haushalte immer wieder dazu. Und deshalb unterstützen wir ausdrücklich den Ansatz im Haushaltsansatz, dass ein solcher Generationenbeauftragter eingesetzt wird. Meine Damen und Herren, bei aller Notwendigkeit, Ausgaben zu begrenzen, ist es wichtig, zusätzlich in Arbeitsplätze und Bildung zu investieren. Und deshalb sind wir dankbar, dass die Investitionsausgaben eine deutliche Steigerung erfahren, immerhin um 374 Millionen Euro auf knapp 1,9 Milliarden Euro insgesamt. Damit werden heimische Arbeitsplätze gesichert, neue geschaffen. Und wir wissen auch, dass das Konjunkturpaket des Bundes insbesondere weiter hilft, weil die Investitionssteigerungen auch zum großen Teil natürlich darauf beruhen, dass mit 233 Millionen Euro wir da eine wichtige Unterstützung bekommen. Aber ein entscheidender weiterer Punkt sichert dieser Haushalt ab, nämlich die volle Kofinanzierung von Bundes- und EU-Programmen. Und das in der Summe, das sichert uns eine einmalig hohe Investitionsquote von 19%. Ich glaube, das ist die Leistungskraft, die dieser Haushalt versprüht, um die richtige Antwort auf die globale Finanz- und Wirtschaftskrise zu geben. Und meine Damen und Herren, wir haben uns da eine Menge vorgenommen mit diesem Haushalt, um die Realisierung von neuen Wirtschafts- und Arbeitsmarkt- und innovationspolitischen Potenzialen umzusetzen und offensiv und aktiv in der Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen für eine verlässliche Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Innovationspolitik zu geben. Und ich will einzelne Punkte aufzählen. Wir haben uns vorgenommen, den Ausbau der Kleinkreditprogramme zur Verbesserung der Liquidität Thüringer Unternehmen und des Mittelstands voranzutreiben. Wir haben uns vorgenommen, die Verbreiterung der Wirtschaftsbasis Thürings durch die Entwicklung attraktiver Standortbedingungen für die Gewinnung von Neuansiedlungen und Neugründung von Unternehmen sowie die intensive Bestandspflege zur Unterstützung. Wir haben uns vorgenommen, die kompetenten Aus- und Weiterbildung sowie die demografiebedingte Sicherung und Gewinnung des Fachkräftenachwuchses zu fördern. Wir nehmen uns vor, mit dem Haushalt Anreize für eine tariforientierte und branchenübliche Entlohnung bei der Wirtschaftsförderung zu setzen und die Intensivierung des Investitions- und Technologieförderung in den traditionellen Bereichen und Zukunftstechnologien zu betreiben. Und wir wollen mit diesem Haushalt die Förderung von Kooperationen von Unternehmen untereinander und mit Hochschulen, mit Forschungs- und Technologieeinrichtungen forcieren. Und wir nehmen uns vor, die intensive Zusammenarbeit mittelständischer Unternehmen in Clustern und Netzwerken als Chance für die Verwirklichung von Innovationsvorhaben, die Vermarktung von Produkten sowie die Ausbildung und Gewinnung von Fachkräften aufzubauen und letztlich die fortschreitende und intensive F&E-Förderung sowie Unterstützung kleiner und wirtschaftsnaher Forschungsinstitute zu begleiten. Das ist ein Riesenpaket, um in dieser Krise Herr zu werden. Und das ist die Aufgabe, die eine Landesregierung leisten kann und auch leisten muss. Und wir unterstützen das. Und meine Damen und Herren, wir unterstützen auch unsere Kommunen. Ein Drittel unseres Landesgeldes, 3 Milliarden Euro, fließen in die kommunalen Kassen. 3 Milliarden Euro. Und ich glaube, es gibt kein Bundesland in Deutschland, das pro Kopf seiner Einwohner eine so starke Unterstützung für die kommunale Seite leistet. Das ist wichtig und dazu bekennen wir uns. Aber ich will auch angesichts einer Kommentierung heute in einer Thüringer Zeitung natürlich nochmal, obwohl wir gestern kurz in der Aktuellen Stunde darüber gesprochen haben, auf die Kommunalfinanzierung eingehen. Weil eins natürlich für das Verständnis der Kommunalfinanzierung wichtig ist, nämlich das Thema, dass das Land nach besten Kräften und nach allen verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten seine größtmögliche Unterstützung leistet, die habe ich beschrieben. Aber was das Land nicht ausgleichen kann, das ist die schwierige eigene Gewerbesteuereinnahmebasis der Thüringer Kommunen. Wir streiten darüber immer ausführlich. Und natürlich sagen Sie von der Linken immer auch immer wiederholend, und ich will das auch gerne selbst beschreiben, auch diesen Ausfall von Gewerbesteuereinnahmen soll das Land Thüringen ausgleichen. Und ich muss Ihnen sagen, das geht nicht. Das geht nicht und das gehört zur Ehrlichkeit hinzu. Was wir schaffen mit unseren wirklich üppig ausgestalteten kommunalen Finanzausgleich in Höhe von knapp 3 Milliarden Euro, ist das, dass wir diese geringe Steuereinnahmebasis der Kommunen so ausgleichen, dass unsere Thüringer Kommunen, unsere Städte und Gemeinde und Landkreise im deutschen Durchschnitt am Ende so viel Einnahmen erzielen, dass sie weder ganz hinten stehen im letzten Drittel noch ganz vorn stehen, aber in der Mitte von allen Kommunen in Deutschland so ausgestattet sind. Es wäre besser, unsere eigenen Kommunen hätten eine bessere Gewerbesteuereinnahmebasis. Und wer in den letzten Tagen eine aktuelle Statistik gelesen hat in der Wirtschaftswoche, der hat gesehen, und das ist ganz spannend, bei der Vergleich, was sind die 10 Städte in Deutschland mit den niedrigsten Gewerbesteuereinnahmen. Und das zeigt auch ein Stück, dass wir in den Aufholprozess Deutsche Einheit noch nicht abgeschlossen sind. Weil in diesen 10 Städten mit den niedrigsten Gewerbesteuereinnahmen finden sich 3 Thüringer Städte. Und die Stadt, die am niedrigsten Steuereinnahmen in der Gewerbesteuer erzielt, ist die Stadt Suhl mit 184 Euro pro Kopf Aufkommen an Gewerbesteuer. Und schon auf dem zweiten Platz, aber in der Negativstatistik, kommt gleich Weimar mit 191 Euro pro Kopf und nicht weit weg davon ist Gera mit 213 Euro pro Kopf Gewerbesteuereinnahmen. 30 Kilometer weiter, aber auf der anderen Seite unserer Thüringer Grenze, ist die Stadt Coburg. Und die hat in Deutschland das höchste pro Kopf Gewerbesteueraufkommen mit 2668 Euro pro Einwohner. Und daran sehen Sie auch, wenn es ein Dilemma gibt, wo unsere Kommunen zu Recht beklagen, sie sind möglicherweise nicht richtig ausgestattet, dann liegt es in dieser ausklappenden Lücke von Gewerbesteuereinnahmen 2668 Euro in Coburg pro Kopf und 184 Euro in Suhl. Zwischen beiden Städten liegen 30 Kilometer, aber auch 40 Jahre unterschiedlicher Entwicklung. Ich will daraus keinen Hehl machen. Diese 40 Jahre unterschiedlicher Entwicklung, die sind noch nicht aufgeholt. Und das macht sich am Beispiel der Gewerbesteuereinnahmen fest. Und deshalb bleibt es unsere große Aufgabe als Thüringer Freistaat. Wir machen das mit einem stark ausgestatteten kommunalen Finanzausgleich, den Kommunen so zu helfen, weil sie es alleine mit ihrer Gewerbesteuereinnahme noch nicht schaffen können. Und ich mache ganz persönlich, ich beuge lieber vor und sage das gleich als meine Privatmeinung, ich finde es spannend, dass im Bund darüber diskutiert wird, wie kann ich die kommunale Einnahmebasis auf eine andere Basis stellen und ob die Vorschläge schon alle ausgereift sind, die in Berlin diskutiert wird. Darüber kann man ja ruhig nachdenken. Aber eine Alternative möglicherweise zu finden und eine verstetigtere Einnahmeform zu finden als die Gewerbesteuer, das muss doch aus Sicht der jungen Länder ein Auftrag sein. Wir sehen es doch, wer davon redet und sagt, die Gewerbesteuereinnahme ist eine wichtige Einnahmequelle, der verkennt zumindest die Sachlage in den neuen deutschen Bundesländern. Unsere Gewerbesteuereinnahmebasis ist eine Katastrophe für unsere Kommunen und sie ist mit Sicherheit nicht tauglich, um die Einnahmebasis unserer Kommunen und Städte und Landkreise zu verbessern. Und deshalb ist es mir ein Herzensanliegen, dass wir darüber mitreden in Berlin, dass wir uns einbringen mit eigenen Vorschlägen, weil nur das löst auch die Frage auf, wie können wir mit unserem eigenen kommunalen Finanzausgleich umgehen, weil die Lösung halt nicht die ist, auf den kommunalen Finanzausgleich noch mehr aufzusatteln. Das ist im Übrigen auch nicht der Anspruch des Thüringer Verfassungsgerichtshofes. Ich habe es gestern kurz gesagt, ich will es gerne auch mal ansprechen. Der Verfassungsgerichtshof sagt, wir müssen den Kommunen eine angemessene Finanzausstattung gewährleisten. Und die angemessene Finanzausstattung umfasst mindestens eine Mindestausstattung, um überhaupt die Aufgaben machen zu können, und umfasst aber so viel, dass auch alle Aufgaben, die wir übertragen, sind ja nicht nur übertragene Aufgaben, und auch die Aufgaben im eigenen Wirkungskreis auch sachgerecht und ordentlich erledigen können. Und da ist es halt so, dass jede Kommune unterschiedliche Voraussetzungen hat, weil nicht alle Kommunen die gleichen Aufgaben leisten müssen. Und deshalb ist es richtig, dass es dann innerhalb dieser angemessenen Finanzausstattung auch 2 große Finanzblöcke gibt, nämlich den der Schlüsselzuweisung, um dort möglichst pauschalisiert ein Stück den Finanzbedarf abzudecken, innerhalb der Finanzmindestausstattung, die 2,2 Milliarden Euro beträgt die Gesamtschlüsselmasse, also die verschlüsselte Bereich, davon wiederum rund 1 Milliarde Euro. Aber entscheidend ist, dass darauf weiter auch noch aufgesattelt ist, das, was bedarfsnotwendig für jede einzelne Kommune, für jeden einzelnen Landkreis ist, entsprechend seiner Aufgabenzuordnung. Und die Gesamtsumme, das habe ich gestern gesagt, die beträgt 2,623 Milliarden Euro gegenüber 2,477 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Das muss nochmal gesagt sein, weil die Einmaleffekte bei der Spitzabrechnung aus 2007 weder eingerechnet werden können, noch darauf ein Anspruch besteht. Aber deshalb jedes nur verzerrte Vergleiche ergibt, wenn ich Einmaleffekte mit reinrechne im Vergleich, das dann im nächsten Jahr entscheidend bleibt. Und das hat der Verfassungsgerichtshof gesagt. Wir müssen die Kommunen unabhängig unserer eigenen Finanzlage, darüber kann man nachdenken, ob das klug war, unabhängig unserer eigenen Finanzlage die Kommunen angemessen ausstatten und ihnen auch noch, und das ist der zweite große Punkt, auch nur mit freiwilligen Leistungen eigene Gestaltungsspielräume geben, um den verfassungsrechtlichen Anspruch der kommunalen Selbstverwaltung zu gewährleisten. Und dieser Haushalt und diese Regierung gewährleistet das ausdrücklich. Und meine Damen und Herren, deswegen ist das natürlich eine spannende Diskussion, die wir im Bereich der kommunalen Finanzausstattung führen. Und wir müssen sie auch zu Ende führen. Aber es bleibt auch, das will ich noch mal sagen an dieser Stelle, halt die Voraussetzung, dass man sich in diesem wichtigen, schwierigen Feld auch auskennt. Und es macht Sinn, auch im Rahmen unserer Haushaltsstrukturkommission noch mal darüber nachzudenken, welche Aufgaben, die wir auf kommunaler Ebene hingegeben haben, müssen tatsächlich sein. Nicht, dass wir schauen nun, wie können sie privatisiert werden, was soll das Land wieder zurück, weil das wäre zu kurz gedacht. Sondern welche Aufgaben sind überhaupt tatsächlich überhaupt notwendig? Oder von welchen Aufgaben kann sich der Staat zurückziehen? Weil ich denke, gerade im kommunalen Finanzausgleich gilt, Aufgabenreduzierung ermöglicht Ausgabenreduzierung und damit auch einen angemessenen Finanzausgleich auf einer anderen Basis. Das ist wichtig und dieser Aufgabe sollten wir uns jetzt stellen. Und meine Damen und Herren, eine Zahl bleibt wichtig für 2010. Das Kabinett hat ausführlich darüber beraten und hat die Entscheidung getroffen, auf eine Spitzabrechnung der Mehreinnahmen der Kommunen in Höhe von 111 Millionen Euro im Jahr 2010 zu verzichten. Ich will diese Zahl nur deshalb nennen, weil sie immer untergeht in dieser aktuellen Debatte. Natürlich muss ich auf die 2,8 Milliarden Euro Gesamtfinanzausstattung, zuzüglich Konjunkturpaket, da sind wir genau bei 3 Milliarden und 3, auch natürlich rechnen, gedanklich wenigstens, den Verzicht des Landes auf die Beteiligung von Steuermehreinnahmen. Das ist wichtig. Das Verfassungsgerichtshof auf die Klage eines hier jetzt anwesenden Ministers hat in der Vergangenheit ja entschieden, dass die Kommunen nicht mehr am Finanzverbund beteiligt werden, bis auf eine kleine Restsumme und damit an der Steuerentwicklung des Landes nicht mehr teilhaben, ob die nun hochgeht oder runtergehen. Aber entscheidend ist immer noch der Effekt, das bleibt den Kommunen am Ende selber übrig. Und der Verzicht des Landes hier auf 111 Millionen Euro nicht mit zu veranschlagen, ist ein wichtiger Beitrag. Insbesondere deshalb, wenn man mal in die Kassenstatistik schaut. Und natürlich ist es so, in jeder Statistik, wie sie ist, die trifft nicht auf alle Kommunen zu. Aber in der Summe aller Thüringer Kommunen und aller Thüringer Landkreise ergeben sich folgende Zahlen. Nämlich, dass seit 2004 im jedem Jahr die Kommunen Überschüsse in der Summe erwirtschaftet haben. Im Jahr 2004 144 Millionen Euro, im Jahr 2005 248 Millionen Euro, im Jahr 2006 182 Millionen Euro, im Jahr 2007 104 Millionen Euro und im Jahr 2008 290 Millionen Euro. Das Selbstverwaltungsrecht und die Selbstverwaltungsverpflichtung der Kommunen erfordert auch, dass man natürlich selbstständig mit diesem Geld umgeht. Aber es bleibt für die Ehrlichkeit der Debatte wenigstens wichtig zu vergleichen, was passiert, wenn die eine Ebene im Staatsgebilde jedes Jahr Überschüsse erwirtschaftet und die andere Ebene, die für die angemessene Finanzausstattung sorgt, auch ein Stück eigene Schulden aufnehmen muss, damit dort unten am Ende Überschüsse erwirtschaftet werden. Über diese Zusammenhänge wenigstens einmal nachzudenken, gedankenfrei, ohne gleich wieder Prügel zu kriegen, das lohnt sich auch nochmal darauf zu schauen, inwieweit wir nicht eine Fortentwicklung auch des kommunalen Finanzausgleichs gemeinsam mit den Spitzenverbänden, mit den Gemeinden, Städtebund und Landkreistag besprechen können. Es lohnt sich und es bleibt auch eine wichtige Aufgabe. Und meine Damen und Herren, wir haben mit unseren 9 Milliarden Euro Gesamthaushalt, gut, das sind ein Stück mehr, nicht viele Möglichkeiten, auch am Ende den wichtigen Konsolidierungsbedarf, den ich beschrieben habe, umzusetzen. Wir haben den kommunalen Finanzausgleich mit 3 Milliarden Euro. Da habe ich gesagt, Aufgabenreduzierung geht vor Ausgabenreduzierung. Ich betone es nochmal ausdrücklich. Und wir haben den Personalkörper. Immerhin jetzt mit einer Belastung von fast 2,5 Milliarden Euro. Wir haben es geschafft, ausdrücklich, das gilt in der Konsequenz aller Finanzminister und Finanzministerinnen, dass wir eine relativ niedrige Personalkostenquote haben im Vergleich zu anderen Ländern und vor allen Dingen im Vergleich zu den alten Bundesländern. Trotzdem ist die Belastung für uns hoch und alleine die Tarifsteigerung Ost-West-Angleichung in diesem Jahr und die normale Tarifsteigerung insgesamt eine Summe von 8,3%, die müssen wir jetzt in diesem Haushalt mittragen und das trägt auch ein Stück dazu bei, warum die Verschuldungsgröße jetzt genauso ist, wie sie auch ist. Aber jetzt kommt es doch darauf an, in diesen wichtigen Bereich auch zu schauen und dafür soll die Haushaltsstrukturkommission dienen, auch zu schauen, welche Aufgaben muss der Staat noch machen. Und dann gibt sich daraus auch nicht ein weiterer und ich finde notwendiger Reduzierungsbedarf im Personalkörper des Landes, bei gleichzeitigem Blick darauf, auch Einstellungskorridore in wichtigen politischen Feldern abzusichern. Und ich sage ausdrücklich, da nehme ich die Erzieherinnen in den Kindergärten ein, da nehme ich die jungen Polizisten für die innere Sicherheit insbesondere hervor. Und ich sage ausdrücklich, dass wir im Bildungsbereich neue junge Lehrer brauchen, damit auch beste Bildung in diesem Land garantiert werden kann. Aber der Ausgangspunkt ist, Wir verlieren durch altersbedingte Abgänge ohne Kündigung bis zum Jahr 2020 ungefähr 15.000 weitere Bedienstete. Und es macht Sinn, aus diesem Abgang, altersbedingten Abgang, auch ein Stück Einstellungskorridore zu formulieren und trotzdem auch einen weiteren notwendigen Konsolidierungsbedarf zu erwirtschaften, der unumgänglich ist, wenn wir im Jahr 2019 ohne die Hilfen des Solidarpaktes auskommen wollen und trotzdem unsere eigenen Ausgaben bestreiten können. Und deshalb haben wir vorgeschlagen, es lohnt sich darüber nachzudenken, die Zahl der Bediensteten in Thüringen bis zum Jahr 2020 mindestens durch die KW-Stellenausbringung auf 40.000 zu reduzieren. Das ist eine wichtige Aufgabe, aber wir erreichen damit am Ende nur eins, dass wir vergleichbar mit den Bundesländern sind, mit Beschäftigten im öffentlichen Dienst pro 1.000 Einwohner, mit der Quote, die die heute im Jahr 2010 schon haben. Also unser Anspruch, auf 40.000 Landesdienste zu kommen, bei gleichzeitigem Rückgang in der demografischen Entwicklung, ich habe von der Bevölkerungsstatistik nicht ohne Grund gesagt, heißt das, dass wir zum Stand heute 2010 mit dem neuen Verhältnis 40.000 Landesbedienstete auf dann ungefähr 2,1 Millionen Einwohner in Thüringen genauso viel Beschäftigte haben im Jahr 2020 wie heute vergleichbare Länder, unter anderem Schleswig-Holstein, im Jahr 2010. Und das unterstellt wiederum, dass diese Länder am ihren eigenen Konsolidierungsbedarf selbst nicht weiterarbeiten. Deshalb kommen wir nicht darum, im Rahmen der Haushaltsstrukturkommission ist dieser wichtigen Frage zu stellen. Aber immer wieder, ich sage es nochmal ausdrücklich, gleichzeitig müssen wir Mut machen und Perspektive eröffnen für junge Menschen in diesem Freistaat, in wichtigen Feldern, in der Bildung, im Kindergarten, aber auch bei der Polizei zu arbeiten. Diese Einstellungskorridore werden wir garantieren. Und deshalb, meine Damen und Herren, haben wir auch zu Recht die Novellierung des Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetzes auf den Weg gebracht. Die Gesamtkosten für diese ganze Leistung, die wir damit aufbringen, nicht nur durch die Novellierung, durch die Verbesserung der Standards, betragen ab nächsten Jahr, wenn das volle Jahr gerechnet wird, das Kindergartenjahr vom 1.1. bis zum 31.12., dann 500 Millionen Euro. 500 Millionen Euro, eine halbe Milliarde Euro leisten wir uns, und wir wollen sie uns leisten, damit beste Kindergartenbetreuung in Thüringen gewährleistet wird. Übrigens in Deutschland unvergleichbar, die beste überhaupt. Darauf können wir auch gemeinsam ein Stück auf die Entwicklung, die wir dann geschafft haben mit dem neuen Gesetz, auch stolz sein. Das macht uns kein anderes Bundesland so schnell nach. Und meine Damen und Herren, weil auch die Kollegin von den Linken vorhin darauf eingegangen ist, wir sichern mit dem Gesetz auch zu, dass den Kommunen alle Kosten, die sich aus dem Mehraufwuchs ergeben, auch erstattet werden. Und ich will das ausdrücklich sagen, weil das wichtig ist, dass das nicht untergeht. Wir haben das genau berechnet und abzüglich aller Mittel Dritter, abzüglich der Einnahmen aus Elterngebühren für den Bestand, dort wo Elterngebühren schon erhoben sind, zuzüglich der neuen Leistung, der neuen Betreuung zwischen 1 und 2. Auch da gibt sich natürlich für eine neue Leistung auch ein Stück Elternbeitrag, aber nicht für das, wo wir die Standards heben. Ergibt sich insgesamt ein ungedeckter Finanzbedarf für die Kommunen im Jahr 2010 von 351,8 Millionen Euro. Das ist im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2009 ein Mehrbedarf von 17,2 Millionen Euro. Es gab ja vorher auch mal andere Schätzungen, ich will darauf nicht weiter eingehen. Wir tun es tatsächlich, die angemessene Finanzausstattung in diesem Bereich auch abzusichern. Deswegen steigt die um 52 Millionen Euro in diesem Bereich an. 128 Millionen Euro werden als Landespauschale ausgereicht, 17,3 Millionen Euro als Infrastrukturpauschale, insgesamt 145,3 Millionen Euro. Und weitere 206 Millionen Euro werden bei der Bildung der Schlüsselmasse berücksichtigt. Das heißt, und das ist der Beweis dafür, dass was den Kommunen an Mehrbedarf für das neue Kita-Gesetz entsteht, leistet der Freistaat Thüringen zu 100% mit diesem Haushalt 2010. Und meine Damen und Herren, wir erfüllen mit diesem neuen Kita-Gesetz ein zentrales Versprechen unseres Koalitionsvertrages. Wir bringen eine wichtige, vielleicht sogar die wichtigste Reform in dieser Wahlperiode auf den Weg. Und wir haben gesagt, wir wollen das zu Beginn der Wahlperiode tun, setzen Sie Priorität an dieser Stelle, tun anderes später, aber an dieser Stelle wollen wir es tun, und ich bin dankbar, dass alle, die gemeinsam in diesen Tagen, auch über die Weihnachtsfeiertage und die Neujahrstage, hart mit verhandelt und gekämpft haben, dass wir dieses Versprechen jetzt so erfüllen können. Ich bin überzeugt, dass eine wichtige Herausforderung der Zukunft an dieser Stelle gewährleistet ist. Und alle, die Familie gründen wollen und alle, die Familien in Thüringen haben, die finden hier mit dem neuen Kita-Gesetz auch beste Bedingungen in Thüringen. Meine Damen und Herren, aber einen kleinen Wermutstropfen sozusagen will ich mit verteilen, weil es natürlich wichtig ist, wir leisten uns in der Vollausstattung, es gibt ja auch da unterschiedliche Berechnungen, ich nehme mal die guten Zahlen an, weil ich heute insgesamt auch ein Guter sein will. 93 Millionen Euro kostet das neue Kita-Gesetz. Nee, noch nicht. Ich wollte dich nur sanft stimmen. Dass es schon wichtig ist zu schauen, dass auch andere Länder auf uns gucken, insbesondere von denen wir die Hilfe und Solidarität bekommen. Was können sie sich selber leisten? Und natürlich sind wir stolz in Thüringen auf unsere beste Lehrer-Schüler-Relation. Wir sind stolz auf die beste Kindergartenbetreuung. Wir sind stolz auf die beste Kulturausstattung. Wir sind stolz auf unsere vielen Olympiasieger. Und an dieser Stelle will ich allen gratulieren, die in diesen Tagen so viele Medaillen für unseren Freistaat geholt haben. Da können wir schon stolz drauf sein. Mit dem Protokoll nicht vergessen, Beifall von den Linken für Moring, das muss ich mir einräumen. Wenigstens an dieser Stelle. Ja. Aber ich habe es gesagt. Es bleibt dabei. Aber auch da ist die Ausgangsvoraussetzung deswegen, weil wir höchste Sportförderung auch garantieren mit unseren Sportgymnasien, weil wir helfen, die Übergänge vom Amateursport in den Profisport zu begleiten, weil wir eine eigene Sportfördergruppe bei der Polizei eingerichtet haben, was andere nicht haben. Das sichert auch materielle Unabhängigkeit der Sportler, sich ihrem Sport zu widmen. Da geht gleich die Jalousie hoch und die Sonne kommt herein. Und wir haben eine kommunale Infrastruktur, die kann sich sehen lassen. Es ist in Thüringen schwierig, noch einen Film zu drehen, der DDR-nostalgisch die richtige Kulisse bietet. Da muss man schon nach Sachsen-Anhalt oder Brandenburg gehen. In Thüringen gehen solche Filme nicht mehr. Und meine Damen und Herren, und wenn wir trotzdem so viele neue Schulden machen, dann ist es wichtig, dass wir andere auch natürlich schauen und sagen, was können wir uns leisten? Und ich mache keinen Hehl daraus, wenn wir nach Kommunen schauen in Nordrhein-Westfalen oder vielleicht auch nach Schleswig-Holstein oder vielleicht auch nach Niedersachsen, dann sagen die, ihr macht ganz schön viel, was wir uns nicht mehr leisten können. Und deswegen immer dann, wenn man Solidarität der anderen einfordert, muss auch das Maß gewährleistet sein, nicht zu überreizen, dass man am Ende mehr machen will mit Fremdengeld, als die eigenen sich leisten können, die uns auch ein Stück in diese Solidarität jetzt 20 Jahre und immerhin auch noch die nächsten 9 Jahre unterstützen. Das ist wichtig. Und deshalb bleibt es dabei, wir müssen schauen, dass wir uns in unser Ausgabeverhalten ein Stück zurücknehmen und dass die Bürger das genauso sehen. Das hat die Finanzministerin in einer Umfrage gesagt. Ich will zwei weitere ergänzen. Die Thüringer Allgemeine hat eine eigene Umfrage gemacht, wer ist eigentlich für neue oder gegen neue Schulden. Und da haben sich 90% der Thüringer Allgemeine Leser, jedenfalls die im Internet mitgemacht haben, sich gegen neue Schulden ausgesprochen. Wir haben eine eigene Umfrage gemacht. Machnik hat auch geklickt, aber hat nicht gereicht. Wir haben eine eigene Umfrage gemacht auf unserer Homepage der CDU-Fraktion. Da waren es immerhin 80%. Und die Finanzministerin hat zu Recht gesagt, 62% der Deutschen sehen es als größte Sorge für sich selbst an, dass sie Angst haben davor, mit den Schulden nicht mehr beherrschbar umzugehen und dass Inflation droht. Und dass das im kollektiven Gedächtnis eine wichtige Rolle spielt, jetzt sogar wichtiger geworden ist, die eigene Arbeitsplatzsicherheit, das muss politisch verantwortlich und politisch denkende Menschen einfach ein Stück im Herzen berühren. Und es muss unsere Aufgabe bleiben. Wir wollen als CDU-Fraktion, das sage ich ganz ausdrücklich, in dieser Legislaturperiode noch Haushalte ohne neue Schulden aufstellen. Dieses Ziel ist für uns wichtiger Maßstab. Und meine Damen und Herren, dass das möglich ist, das soll noch mal eine Zahl beschreiben. Die Finanzministerin hat in dieser Woche den Jahresabschluss für das Jahr 2009 vorgelegt. Da findet sich eine wichtige Zahl wieder. Die Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben haben im Jahr 2009 4,639 Milliarden Euro betragen und waren unterm Strich 425 Millionen Euro unter den veranschlagten Einnahmen. Die jetzt geplanten Steuermindereinnahmen im Jahr 2010 betragen 397 Millionen Euro, die tatsächlichen im Vergleich zu 2009, nicht gegenüber der Prognose, die irgendwann mal aufgestellt wurde. 397 Millionen Euro Steuerausfälle im Jahr 2010, tatsächliche Steuerausfälle im Jahr 2009 425 Millionen Euro. Und wenn ich das nebeneinander lege, dann sehen wir, es gibt eine gleiche Steuerausfallsituation. 9 und 10, weil natürlich die globale Finanz- und Wirtschaftskrise auch uns schon ein Stück ereilt. Wir haben Rücklagen aufgebraucht im Jahr 2009, um die Neuverschuldung zu halten. Wir brauchen Rücklagen und Überschüsse auf im Jahr 2010 und schaffen es trotzdem noch nicht, ohne neue Schulden auszukommen. Deswegen will ich nicht dem Wort reden, im Jahr 2010 Haushalte ohne Schulden aufzustellen. Das wäre unrealistisch, weil wir Aufgaben haben, Investitionen absichern, Bildung absichern, Steuerausfälle zu kompensieren, kommunalen Finanzausgleich auszugleichen, Tarifsteigerungen. Ich kann das alles aufzählen. Aber es darf trotzdem nicht so sein, dass bei gleicher Steuermindereinnahmesituation in dem einen Jahr das mit Null geht und in dem anderen mit der Höchstspitze bis Cent genau auf der fassungsmäßigen Grenze liegt. Deswegen muss es, ich will das nochmal wiederholen, ein Stück nach unten gehen, weil das ganz entscheidend ist. Die Aufgabe müssen wir leisten. Ich hoffe, alle machen mit. denken ernsthaft drüber nach. Und ich will mich noch einmal den Liberalen zuwenden. Er tauscht gerade den Platz, ist ganz gut, weil ich nämlich bei einem liberalen Kollegen heute früh in der Zeitung gelesen habe, dass er noch nicht ganz auf der Höhe der Zeit ist, wie Haushalt gelesen wird. Und ich will es in einem Beispiel festmachen, wo ich mich heute an Einzelbeispielen rausgehalten habe. Ja, da kommt der Vorwurf eines Liberalen und sagt, insbesondere gäbe es Einsparungsbereiche in der Staatskanzlei, weil dort um 50% die Kosten nach oben gehen. Das ist natürlich richtig, wenn man nur so auf die nackten Zahlen drauf guckt. Aber es lohnt sich, Haushalt auch lesen zu können. Und dann würde der geschätzte Kollege, der neu im Landtag ist, wissen, dass der Bereich der Medien komplett von einem Ressort auf das andere gegangen ist und genau das ausschließlich der Bereich ist, der zu den vermeintlichen Mehraufwendungen in der Staatskanzlei geführt hat. Ich bitte deshalb, dass wir eine sachliche Debatte führen, eine kluge Debatte führen, mit klugen Vorschlägen, die Thüringen betreffen. Und manchen Liberalen will ich gerne mal an dieser Stelle ermutigen, sich mehr um Thüringen zu kümmern, als den Bundesvorsitzenden zu verteidigen, der das Land geht, das Land unsicher macht. Es lohnt sich, sich für diesen Freistaat einzusetzen und da ein Stück mitzumachen. Viele gute Sätze, Herr Wirtschaftsminister, und auch viele gute Sätze werden Sie in den Haushaltsberatungen hören von uns und werden gemeinsam diesen Sätzen zustimmen. Es bleibt ja dabei, was ich immer gesagt habe, wir machen das alles mit roten Füller und schwarzer Tinte, aber entscheidend bleibt, da will ich gerne nochmal mitreden, wer diesen Füller auch schreibt. Und das ist am Ende das, was festlegt, nicht der, der die großen Sprüche macht, sondern das, was am Ende beschlossen wird im Landtag, ist das Entscheidende, was dann gut ankommt. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Und meine Damen und Herren, ganz zum Schluss will ich Folgendes sagen, weil ich auch natürlich ein Stück Optimismus mitverbreiten will, auch wenn ich ein Stück darauf eingegangen bin, wie schwierig unsere Ausgangslage ist und vor allen Dingen, welche wichtige Aufgaben wir im Konsolidierungsbereich die nächsten Jahre vornehmen müssen. Es lohnt sich, diese Anstrengung zu machen, weil in diesem Freistaat so viel vorangekommen ist, weil die Thüringer gern hier leben in diesem Freistaat, weil die Investoren auch hier weiter investieren wollen, weil wir stabile Rahmenbedingungen liefern durch die Regierung und durch die Begleitung aus dem Parlament, weil wir wissen, dass dieses Land auch zukunftsmäßig gut vorangebracht werden kann, weil beste Bildung ermöglicht wird, weil beste Kindergartenbetreuung ermöglicht wird, weil beste wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen gesetzt werden, weil unsere Kommunen gut ausgestattet sind, weil wir in einem Land leben, was sicher ist hier in Thüringen, weil wir dankbar sein können den Einsatzkräften, die Tag für Tag mit ihrem eigenen Leben am Wochenende und ihrer Freizeit sich dafür einsetzen. Das trifft auch die Rettungskräfte zu. Das trifft auf die Feuerwehrleute zu, das trifft auf die Polizisten zu. Wir können dafür dankbar sein, dass in diesem Land sich so viele ehrenamtlich engagieren. Hunderttausende tun das in diesem Freistaat Thüringen unentgeltlich. Das ist eine gute Basis, wo es sich lohnt, in diesem Land sich zu engagieren. Und wenn wir das schaffen, wenn wir das schaffen und die Leitplanken ein Stück beachten, dann wären nicht nur viele Sportler Olympiasieger, da wird auch dieser Freistaat Thüringen Olympiasieger. Dafür lohnt es sich, in diesen Haushaltsberatungen sich zu engagieren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.